Frauenorte erzählen Geschichten. 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Vor genau 20 Jahren, am 21. Juni 2000, fand hier in Wolfen die Einweihung des Frauenorts Nummer 4 in Sachsen-Anhalt und damit auch in ganz Deutschland statt. Dieser Frauenort, und ich spreche vom heutigen Industrie- und Filmmuseum, steht exemplarisch für eine weitere Facette des Frauenorte-Projektes, weil es hier um Lebens-, sprich auch Arbeitsbereiche, von typische Arbeitsbereiche von Frauen geht. Am Eingang werde ich gleich von der Tafel, von der Frauenorte-Tafel begrüßt und möchte mit einem kurzen Zitat beginnen. Die Filmfabrik Wolfen war 85 Jahre Arbeitsplatz für viele Frauen der Region. Flinke Frauenhände wurden bei der Konfektionierung der Filme und der Herstellung von Chemiefasern benötigt. Mit über 8000 weiblichen Beschäftigten galt die Filmfabrik in den 80er Jahren als größter Frauenbetrieb der DDR.
Dazu soll es heute ein Gespräch geben, an dem Andrea Mehl, Custodin des Industrie- und Filmmuseums Wolfen, teilnimmt, die uns zum Museum und zur Werksgeschichte Auskunft geben möchte, sowie zwei Zeitzeuginnen, die Frau Plohmann und die Frau Gietsch eingeladen hat zu diesem Gietz. Die beide auch zu DDR-Zeiten hier gearbeitet haben?
Ja.
Also tatsächliche Zeitzeugin, was die DDR-Vergangenheit angeht. Lassen Sie uns einsteigen, Frau Mehl. Was kann man denn jetzt eigentlich vom Werk heute noch erleben? Wie muss ich mir das Museum, ein Industrie- und Filmmuseum vorstellen? Riesige Werkhallen oder eine riesige Dunkelkammer, wenn man an Film denkt? Denn das IFM hat ja Spannendes zu erzählen und es liegt an der sogenannten europäischen Route Industriekultur. Wie gesagt, wie kann man hier Film- oder Produktionsgeschichte tatsächlich wahrnehmen im Museum?
Ja, das Industrie- und Filmmuseum in Wolfen, das ist eine ehemalige B-Gießerei. Also die Museumsräume befinden sich in einem richtigen Produktionsgebäude, in einer ehemaligen B-Gießerei. Das Gebäude wurde 1909 errichtet und ab 1910 hat man dann hier die ersten Filme hergestellt. Im Industrie- und Filmmuseum erfahren die Besucher, wie man Film hier hergestellt hat. Also man sieht noch richtig die alten Produktionsräume. Und Film ist ja bekanntlich lichtempfindlich, das heißt, die Menschen haben hier auch im Dunkeln gearbeitet, bei rotem oder bei grünem Licht. Und wir knipsen auch im Rahmen des Rundgangs, so ein Museumsrundgang dauert in der Regel so eine Stunde, knipsen wir auch mal das Licht aus, sodass man wirklich erfahren kann, unter welchen Lichtbedingungen man hier gearbeitet hat. Man sieht hier im Museum noch die alten Produktionsmaschinen, das heißt Maschinen aus den 30er Jahren, wo zum Beispiel auch der erste moderne Farbfilm der Welt hergestellt worden ist.
Was hat es mit der europäischen Route Industriekultur auf sich? Ist sie eine Station? Sind Sie eine Station an dieser Route? Oder?
Ja, wir sind in diesem Jahr mit in diese europäische Route der Industriegeschichte aufgenommen worden als Museum, als Industriegeschichtsmuseum.
Wir befinden uns hier an diesem Frauenort, weil es auch um die Lebens- und Arbeitswelt der Frauen, insbesondere der Frauen, gehen soll. Da müssen wir oder können wir in der Geschichte aber etwas weitergehen als zu dem Bereich Zeitzeugin der DDR-Geschichte. Denn tatsächlich, wie Sie gerade sagten, auch dieses Gebäude, und wir befinden uns tatsächlich in einem großen Raum mit sehr hohen Decken, deswegen hallt das auch, aber ich denke, das passt zum Fabrikambiente ganz gut für diesen Gespräch. 1909 dieses Gebäude gebaut oder prinzipiell auch ab 1909 wurden hier soziale Angebote von Seiten der Werksleitung auch geschaffen, um Frauen in die Chemiefabrik zu bekommen, was ja wohl nicht das Typische für Chemiefabriken in dieser um die Jahrhundertwende gewesen ist.
Also man hat hier ab 1910 die ersten Filme produziert. Und Frauen waren um 1900 nicht in einer Chemiefabrik beschäftigt. Die Filmfabrik ist eher eine Ausnahme. Die Frauen arbeiteten dort damals in dem Bereich Konfektionierung. Das heißt, sie haben Filme geschnitten, perforiert und verpackt. Oder auch in der Hänge, wo Gewichte eingesetzt werden mussten. Der Grund dafür war ganz einfach, dass die Frauen in der Regel eine größere Fingerfertigkeit als Männer haben. Zu dieser Zeit durften Frauen nämlich nicht in einem Chemiebetrieb arbeiten. Und bis 1945 haben die Frauen auch weder in Forschungsabteilungen der Filmfabrik noch in höheren Positionen gearbeitet. Also wirklich nur in diesen manuellen, wo man diese hohe Fingerfertigkeit brauchte. Und das Werk war letztendlich abhängig von diesen Frauen und wollte die Frauen natürlich auch an das Werk binden und hat denen die Frauen dann verschiedene Einrichtungen, zum Beispiel ein Wöchnerinnenheim oder auch Kurheim, dann eingerichtet.
Das ist ein gutes Stichwort, weil das ist mir aufgefallen, was ich auch als tatsächlich auch bemerkenswert empfinde. Sie hatten bei der Zuarbeit, die Sie mir doch schon mal geschickt haben, wo Sie sich sehr umfangreich mit dem Industrie- und Filmmuseum oder auch dem Ort hier in Wolfen als Frauenort beschäftigt haben, auch geschrieben, dass es dieses Wöchnerinnenheim gab und, wenn ich richtig dann aus Ihren Texten entnehme, gab es aus dem Jahre 1927 ein Reichsgesetz, was den Frauen zwar Kündigungsschutz bot, also den schwangeren Frauen. Sie schrieben aber, dass die Unternehmer nicht zur Fortzahlung des Lohnes während der insgesamt 12-wöchigen Schutzfrist verpflichtet waren, sodass die Frauen dann so lange wie möglich halt im Betrieb tätig sein wollten. Und es ist in der Tat so, dass es keine Seltenheit war, dass es hier in den Frauenabteilungen dazu kam, dass Frauen in den Fabrikräumen entbunden haben.
Ja, das habe ich in der Dokumentation gelesen, das war wirklich so, weil das Wöchnerinnenheim wurde zwar 1910 aufgebaut, hatte aber nur 3 Zimmer und im Vergleich zu der Anzahl der Frauen hat das natürlich bei weitem nicht ausgereicht, sodass wirklich Frauen in den Fabrikräumen zum Teil entbunden haben. Das hatte aber auch noch einen anderen Grund. Wenn zum Beispiel eine Frau, die nicht auf ihre Schwangerschaft hingewiesen hat, eingestellt worden ist und das herauskam, konnte sie fristlos entlassen werden. Also die Werksdirektion hat das zumindest in einigen Fällen gemacht, sodass die Frauen dann mehr oder minder ihre Schwangerschaft verschleiert haben und auch bis zum Schluss, bis kurz vor der Entbindung dann hier gearbeitet haben.
Und wenn man dann noch in Betracht zieht, dass die Arbeit ja eine schwere körperliche Arbeit war, unter entsprechenden Temperaturbedingungen, sehr hohen Temperaturbedingungen oder kalt, ja, je nachdem, ich glaube, da gibt es wohl beide Varianten in der Produktion, und dann eben, wie gesagt, bis zum Schluss arbeiten, dann weiß man, was unsere Vorgängerinnen leisten mussten. Und das ein oder andere Kind hier in der Gegend eben tatsächlich... Ich weiß nicht, wie ist es dann eingetragen worden? Das weiß man nicht. Nein,
das weiß ich nicht. Das ist zum Beispiel ein Punkt, was noch nicht untersucht, noch nicht erforscht worden ist. Das wäre zum Beispiel was für die Zukunft.
Ein interessantes Thema, tatsächlich, ja.
Industrielle Frauenarbeit im 20. Jahrhundert. Und da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viele Aspekte, was wir jetzt auch momentan noch gar nicht im Museum zeigen, was in Zukunft gezeigt werden könnte.
Und die anstehenden Umbauarbeiten sollen dann sozusagen auch Anlass bieten, räumlicher und auch inhaltlicher Art sich damit zu beschäftigen, oder?
Also wir haben momentan Bauarbeiten, die dauern noch bis zum Frühjahr 2021. Deswegen ist das Museum momentan auch geschlossen. Dort wird ein Raum hergerichtet, wo in Zukunft der Bereich Faser näher beleuchtet werden soll. Also momentan sieht man ja die Filmherstellung. Wir reisen die Faserherstellung ganz kurz an, aber die Faserherstellung war ja im Grunde genommen das zweite Standbein der ehemaligen Filmfabrik.
Wir machen jetzt mal einen Sprung von Beginn des 20. Jahrhunderts, den wir gerade mit der Gründung des Werks und auch den Angeboten kurz angerissen haben. Ich habe noch eine weitere interessante Passage gefunden, dass es in Berlin 1941 im Oktober eine weltweit erste abendfüllende Filmpremiere gab.
Genau, hier in der Filmfabrik wurde ja 1936 der erste moderne Farbfilm der Welt produziert, der Aquacolor Neufilm. Und der erste abendfüllende Spielfilm, der in Berlin dann 1941 uraufgeführt wurde, trug den Titel Frauen sind doch bessere Diplomaten.
Genau, das ist, denke ich mal, an einem Frauenort nochmal vielleicht ein interessanter Zwischenblick auf diese Kino- oder Filmgeschichte. Wenn man die 40er Jahre, also 1940er Jahre, aber sich anschaut, kommen tatsächlich dann auch ein ganz anderer Aspekt, der keinesfalls mit dem Glanz und Glamour im Filmgeschäft zu tun hat, sondern ist jetzt eine ganz harte Kehrtwende mit den Beschäftigten, die Mitte der 40er Jahre hier auch arbeiten mussten unter extremen Bedingungen. Ich spreche das Thema des Einsatzes von KZ-Häftlingen ein.
Genau, in vielen Bereichen wurden dann auch Frauen aus dem KZ in Ravensbrück hier eingesetzt zur Zwangsarbeit.
Oder lassen Sie mir einen kurzen Einlass an der Stelle zu, dass Frauenorte ja auch Gedenkorte sein können. Und wir haben ja in den jetzigen Frauenorten auch zwei Gedenkorte, die sich mit der Nazizeit beschäftigen und auseinandersetzen. Ich sage bewusst auseinandersetzen, weil gerade mit der Euthanasie-Gedenkstätte in Bernburg, aber auch mit Schloss Prettin, mit dem dortigen Frauen-KZ-Gedenkstätte, der Versuch unternommen wird oder eigentlich schon sehr gut gelingt, dass wir bei Frauenorten nicht per se an nur positive Entwicklungen an Frauen, die etwas für die Gemeinschaft Positives geleistet haben, sondern dass auch der Frage nachgegangen wird, Frauen waren nicht nur Opfer, sondern auch Täterinnen. Also deswegen wäre das ein Aspekt, wo zumindest ein Anknüpfungspunkt zu anderen Frauenorten ist, beziehungsweise wo man auch sich sicher vielleicht auch mal austauschen könnte, ob es gegebenenfalls auch woanders in Archiven dann nochmal den Hinweis gibt. Ich möchte jetzt überleiten zu dem Passus: mit über 8000 weiblichen Beschäftigten galt die Filmfabrik in den 80er Jahren als größter Frauenbetrieb der DDR, aber auch in den Vorjahren war es ja schon ein sehr hoher Frauenanteil zu verzeichnen. Ich bin froh, dass mir Zeitzeuginnen ihre Zeit schenken, um darüber das eine oder andere noch zu erzählen. Ich würde anfangen mit Frau Gietz. Wie lange haben Sie denn hier gearbeitet und in welcher Tätigkeit?
Ich habe 1964 angefangen zu lernen und habe im Prinzip bis zur bitteren Wende hier arbeiten dürfen. Ich habe Mechaniker gelernt in der Tagschicht, in der Herstellung für Zubehörteile für die Perforiermaschinen, für die Filmherstellung. Ich war eine schöne Frauenarbeitung, Leistungsarbeit, und ich war eigentlich bis zum Schluss zufrieden. Konnte nicht meckern. Arbeit war, wie gesagt, nicht immer einfach, war manchmal schwierig, aber als Frau war das damals ganz normal, dass wir auch Männerarbeit gemacht haben.
Das ist ja eine der zentralen Fragen, die sich an so einem Frauenort vielleicht etwas besser beantworten lässt oder eben auch authentisch beantworten lässt. Wie ist denn aber Familie und Schichtarbeit unter einen Hut gebracht worden?
Wir, zumindest in unserer Abteilung, wir haben nur Tagschicht gemacht, wir Frauen. Wie gesagt, wir haben gelernt als Mechaniker, sind dann im Betrieb geblieben. Als die Kinder kamen, die sind dann in der Krippe gegangen, Kindergarten, war alles auf der Nähe, es war kein schwieriger Teil. Und wir waren zufrieden damit. Unsere Kinder haben was gelernt, wir konnten in Ruhe auf Arbeit gehen. Unsere Arbeit, denke ich mal, gut gemacht. Denn unsere Filme waren ja nicht schlecht und die Maschinen, die wir hatten, waren auch nicht schlecht. Natürlich waren es alles keine neuen mehr, aber wir haben gut gearbeitet. Es war für uns Frauen, wie gesagt, alles machbar. Wir haben es unter einen Hut gekriegt, Familie und Betrieb. Und wir waren auch zufrieden, denn wir waren in dem Moment, solange wie wir zu dieser Zeit gearbeitet haben, gleichberechtigt gegenüber den Männern. Was man heute leider nicht mehr sagen kann. Muss ich betonen, liegt mir am Herzen, das loszuwerden.
Ja. Und zum Stichwort Familie, also wie war die Unterstützung von Ihrem Mann?
Mein Mann hat Tagschicht gemacht, der ist eher gegangen wie ich, kam später ein bisschen nach Hause wie ich. Aber meine Kinder, wie gesagt, sind beide in die Krippe gegangen, Kindergarten, damit war ich sehr zufrieden. Wir hatten zwei Kinder, da konnte man nachher dann als Frau täglich eine Dreiviertelstunde, glaube ich, war das eher gehen, wissen Sie das noch? glaube ich.
Ich durfte nicht ergehen.
Doch, ja, so war das. Wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, ab wann das war, aber es gab nachher eine Regelung. Die Kinder, die in den Kindergarten gehen und die Muttis, die voll berufstätig sind, können dann pro Tag eine Dreiviertelstunde eher gehen. Und wir haben das dann meistens so geregelt, dass wir dann Donnerstag und Freitag um 2 gegangen sind. Sonst haben wir bis um 4 gearbeitet und dann um 2 war für die Kinder ideal. Das war natürlich das Highlight, wenn sie eher nach Hause gehen konnten. Und wie gesagt, für die Muttis war das immer noch ein bisschen ein Punkt, wo man was geschafft hat.
Aber es gab ja auch andere Frauen, die in mehreren Schichten, also die nicht nur in Tagschicht gearbeitet haben, sondern 3 Schichten. Und hier gab es ja auch eine Wochenkrippe.
Ja, das gab es. Wer keine Möglichkeit hatte, die Kinder dann in der Woche zu betreuen, die waren natürlich in der Wochenkrippe. Das ist eine feine Sache gewesen, sicher nicht für jeden ideal. Ich hätte mich kaputt gewöhnt, das weiß ich auch. Es war halt so, denn arbeiten gehen mussten wir ja alle. Es ist heute genauso wie früher. Wer nicht arbeiten geht, kann nicht lernen.
Ja, ich bin Ihnen da sehr dankbar, auch für diese doch Einblicke auch in den sehr persönlichen Bereich.
Ich würde sagen, die Kindergarten- oder Wochenkrippe, wie auch immer, wie man es brauchte, war sicher für die Angehörigen im ersten Moment nicht einfach. Die Umstellung ist schwer. Wie gesagt, ich habe lange zu tun gehabt, obwohl unsere Kinder alle beide gerne gegangen sind. Aber ich habe selber damit zu tun gehabt. Aber ich bin auch ehrlich, ich hätte das, was meine Kinder den ganzen Tag dort gelernt haben, erstens den Umgang mit anderen Kindern und zweitens, man kann den Kindern, wenn ich sie zu Hause habe, nicht so viel lernen, wie die im Kindergarten lernen. Und das muss ich sagen, das schafft man zu Hause nicht. Man hat ja einen Haushalt mehr.
Und da sehen wir wieder mal einer der Parallelen, ja, oder Bezüge zur Gegenwart. Ja. Das Wort nehme ich jetzt nicht in den Mund, aber in den derzeitigen Zeiten haben gerade Eltern ja gemerkt, wenn sie ihre Kinder zu Hause betreuen mussten, zwangsläufig, was das für ein dickes Brett ist, ja, wie schwer das ist und vor allen Dingen auch, wie schade es für Kinder ist, wenn sie ihre Freunde nicht treffen können und in größeren Gruppen spielen und auch draußen rumtoben können, denn selbst Spielplätze
waren in der Zwischenzeit. Eins bleibt auf der Strecke. Das ist entweder das Kind, weil ich ja mein Haushalt mache, oder mein Haushalt, weil ich mich mit dem Kind beschäftige. Das ist leider Gottes so.
Jetzt haben wir einiges von Frau Gietz gehört über ihre Arbeit, gerade auch im technischen Bereich, was ja nicht so unbedingt das Typische war für auch für die DDR-Zeiten nicht. Frau Blomann, auch Sie stellen sich
zur Verfügung,
ja, genau. Und vor allen Dingen auch dem Mikro, was ich, dafür möchte ich mich auf jeden Fall bei Ihnen auch nochmal bedanken, weil das nicht jedermanns Sache und jeder Frau Sache ist. Aber wie gesagt, es tut nicht weh und ich denke, das Ziel, ein bisschen mehr zu erfahren hinter den Texten, die auf den Frauenortetafeln aufgeschrieben sind, ist etwas, was vielleicht ein Beitrag unserer Zeit, der gegenwärtigen Zeit sein kann, um den Frauen, die in den Frauenorten gewidmet werden, eben auch gerecht zu werden und zu sagen, sie sind nicht vergessen. Deshalb, Frau Plumann, auch an Sie die Frage, wie lange haben Sie hier gearbeitet und als was?
Ja, auch ich habe zu den über 8500 Frauen gehört, die hier in der Chemie gearbeitet haben. 1979 habe ich hier mit der Lehre angefangen. Die Filmfabrik war uns aber auch schon vorher bekannt. Denn auch wir als Schüler in der 5. Klasse mussten zum ESP-Unterricht in die Filmeinführung, in die sozialistische Produktion, weil man wollte schon frühzeitig die Kinder mit der Filmfabrik vertraut machen. Das waren ja dann die zukünftigen Arbeitskräfte. Hier wurde generationsübergreifend beschäftigt, das heißt, meine Eltern haben in der Filmfabrik gearbeitet und da war das dann nachher selbstverständlich, dass im Prinzip die Kinder nachher auch in die Filmfabrik gehen. Gelernt habe ich Facharbeiter für chemische Produktion. Wir wurden in alle Bereiche der Filmfabrik, der Filmherstellung eingesetzt. Von der Begießerei, Emulsionierung, Gießerei, Aufarbeitung und so weiter. Wir haben im Dunkeln gearbeitet, ab 18 im Dreischichtsystem. Wir hatten Temperaturunterschiede von 25 Grad Celsius. Das heißt, welche haben mit 5 Grad Celsius arbeiten müssen, andere mit über 30 Grad Celsius. Wir haben, wie gesagt, im Dreischichtsystem bei wenig grünem Licht oder rotem Licht, je nachdem, mit Lärm, mit Chemikaliengeruch. Wir haben mit Essigsäure gearbeitet, mit Ammoniak, teilweise mit Gasmasken.
Tja, da war natürlich nicht viel Freizeit für die Familie. Das heißt, 86 bin ich dann schwanger geworden, habe mein Babyjahr genommen und habe mich dann von der Filmfabrik verabschiedet. Weil ich habe es nicht fertig gebracht, mein Kind in die Wochenkrippe zu bringen und nur einmal in der Woche zu sehen. Das war mir einfach zu wenig. Ich hatte natürlich ein paar Schwierigkeiten mit der Film, da aufzuhören, wurde ständig unter Druck gesetzt, wo ich dann gesagt habe, nein, ich höre dann komplett auf und habe dann selber in der Kinderkrippe angefangen und habe dann andere Kinder betreut. Und mir taten immer eher die Eltern leid, die nicht gesehen haben, wie ihre Kinder die ersten Schritte machen, die ersten Sätze sagen oder die ersten Worte sagen, wie sie das erste Mal selbstständig mit ihren Löffelchen essen. Ich fand das eigentlich immer für die Eltern sehr traurig. Für die Kinder nicht, die haben sich schnell eingewöhnt.
Danke für die, wie gesagt, auch sehr persönlichen Worte, die auch einen Bereich ansprechen, die ich mir als Stichwort auch notiert habe. Wie sicher war denn so ein Arbeitsplatz? Also Sie haben für sich dann als Mutter die Entscheidung getroffen, das funktioniert nicht mit dem Übereinstimmen mit der Arbeit, mit der Schichtarbeit und Mutter sein und Familie haben. Es gab aber auch, und da gucke ich in Richtung Frau Mehl, ja aber auch solche durchaus Parallelen in die Vergangenheit. Wenn man sieht, wann wurden Frauen besonders nachgefragt, wann wurden sie also regelrecht umworben als Arbeitskräfte und wann hatten sie dann irgendwo auch mal wieder ihre Schuldigkeit getan und wurden hinaus komplimentiert auf mehr oder weniger, eher weniger charmante Art.
Umworben wurden sie zum Beispiel als Arbeitskräfte nach Beendigung des Ersten Weltkrieges. Da sind ja sehr viele Männer gefallen, beziehungsweise sind auch mit Schäden nach Hause gekommen. Und auch um diese Zeit wurde hier in der Filmfabrik gebaut, zum Beispiel der Wasserturm. Und da gibt es auch hier im Archiv des Filmmuseums ein Foto, wo Frauen drauf sind, die als Bauarbeiter den Wasserturm bauen. Umworben wurden sie auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Dasselbe Problem wie nach Ende des Ersten Weltkrieges. Männeranteil sehr gering, das heißt bevorzugt wurden Frauen genommen. Herauskomplimentiert wurden sie zum Beispiel zwischen diesen beiden Weltkriegen in der Weltwirtschaftskrise. Da hat man darauf geachtet, dass zum Beispiel Doppelverdiener, also wo der Mann und wo die Frau gearbeitet haben, durften die Frauen dann am ehesten gehen, wurden gekündigt.
Ein kleiner Einwurf, weil es vielleicht dem einen oder anderen auch nicht so gegenwärtig ist. Ich habe an anderer Stelle gehört, dass dieser Begriff Doppelverdiener direkt auch negativ belastet war, während man heute ja sagt, okay, das sind also die, denen es sozial oder auch finanziell recht gut gestellten geht, dass das damals regelrecht ein Schimpfwort gewesen ist. Das ist korrekt, ja.
Ja, also kennen so habe ich das auch gelesen.
Ja, jetzt nochmal Beendigung der Tätigkeit oder Frauen haben keine Möglichkeiten mehr in der Filmfabrik zu arbeiten. Das ist ja nun nochmal passiert und im vergangenen Jahrhundert, gar nicht so lange her.
Ja, das ist auch nochmal passiert, dann mit der Wende. Ich glaube aber, dass Frau Gietz da mehr dazu sagen kann, weil Frau Gietz diese Wendezeit hautnah erlebt hat. Also da, nach der Wende hat ja die Filmfabrik immer weniger produziert, immer mehr Betriebsteile sind stillgelegt worden. Und da gab es natürlich einen Arbeitskräfteabbau, sowohl Männer als auch Frauen. Und da sind natürlich auch sehr viele Frauen gegangen worden, drücke ich jetzt mal so aus. Die haben dann in den Betrieben, wo sie früher gearbeitet haben, zum Teil ihren Arbeitsplatz zurückbauen müssen. Zerstören müssen, um ganz klar zu sagen.
Da nehme ich natürlich den Ball gerne auf und das habe ich mir auch schon in der Vorbereitung dieses Gesprächs gefragt, wie sich sowas anfühlt, wenn man auf einmal gesagt bekommt, ja, es ist keine Arbeit mehr für dich da.
Die Zeit war nicht schön, nein, bin ich ganz ehrlich. Wir sind zur Wende im Prinzip ein großer Teil mit Hoffnung reingegangen. Uns geht's besser. Der Westen ist der Himmel auf Erden, aber leider Gottes war es nicht so. Wir sind 90, als die Wende kam, ein sehr großer Teil in Kurzarbeit gegangen. Wenn ich an unsere Werkstatt denke, es hieß, ihr geht in Kurzarbeit, halbes Jahr, dann gehen die Nächsten und ihr kommt wieder rein. Das war aber leider, leider nicht so. Nach dem halben Jahr war für uns komplett Schluss. Die anderen sind ein großer Teil auch gegangen und es blieb nur ein ganz kleiner Teil in der Werkstatt übrig. Wir waren dann arbeitslos, haben hier in der Filmfabrik noch etliche Demonstrationen für unseren Arbeitsplatz unternommen, hat uns aber alles nichts genützt. Wir saßen dann auf der Straße und das kannte keiner von uns. Wir waren alle sicher manchen Tag nicht gerne auf Arbeit gegangen, aber im Großen und Ganzen sind wir gerne gegangen. Denn es gehört immer das Kollektiv dazu, der Umgang mit den Menschen untereinander. Und es hat eigentlich Spaß gemacht. Und man hat ja auch noch ein bisschen einen Vorteil gehabt. Man hat ein besseres Leben gehabt. Das war nach 90 dann alles weg. Wir waren arbeitslos, haben nichts wieder gekriegt, weder eine Arbeit. Dann haben wir ABM gemacht und haben, wie die Frau Mehl schon erwähnt, unsere Betriebe abgerissen. Dann hat man das bittere Erlebnis gehabt, dass man dann in die Werkstätten eventuell mal rein wollte, zur Toilette oder sich mal die Hände waschen. Das wurde uns zum großen Teil untersagt. Wir gehören ja nicht dazu, wo wir alles früherer Filmwerker waren. Ja, dann war die Film weg und dann waren wir ganz auf der Straße. Dann haben wir ABM gemacht, nichts mehr gehabt, wieder ABM, wieder nichts. Und dann bin ich durch Zufall durch eine ABM hier ins Museum, als das, wann haben wir aufgemacht? 93. Bin ich 2000, bin ich dann hier mal reingekommen, über eine ABM. Und hatte das Glück, dann irgendwann hier mal länger zu bleiben.
Also diese Arbeitsbeschäftigung oder Beschaffungsmaßnahmen heißt
das
ABM?
Ja, das war erst ABM. Mhm. Dann hatte ich noch Ruhe. Dann war ich auf dem Sportplatz, 1-Euro-Job. Und dann bin ich wieder durch eine ABM-Maßnahme hier reingekommen. Und dann habe ich nachher als Honorarkraft hier gearbeitet. Und jetzt bin ich seit einigen Jahren stundenweise fest angestellt.
Als Führerin oder
als Führerin hier ja, fürs Haus. Mhm. Und jetzt hier in Bande. Jetzt höre ich auf.
Von Frau Plohmann haben wir gehört vorhin, dass sie noch vor der Wende selber sozusagen den Schnitt gemacht hat mit der Filmfabrik. Was sie jetzt aber nicht daran gehindert hat, dann vielleicht doch wieder einen persönlichen Bezug auch arbeitsseitig zu finden, also zu suchen und dann auch gefunden haben?
Ja, ich habe nach der Wende Industriekauffrau gelernt, habe anschließend dann die ABM-Leute von der Filmfabrik betreut. Ich habe für die Lehrgänge organisiert, Arbeitssachen bestellt etc., die Lohnabrechnung gemacht. Tja, nach vielen Weiterbildungen und Arbeiten, zum Beispiel im Elektroladen und so weiter, bin ich dann 2017 wieder zum Museum gekommen. Da stand in der Stellenausschreibung unter anderem, dass sie auch jemanden suchen, der mal in der Filmfabrik gearbeitet hat. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, das ist meins. Hier kannst du drüber erzählen und die Arbeit macht sehr, sehr viel Spaß, weil wir lassen sozusagen die Museumsarbeit lebendig werden in der persönlichen Führung mit unseren Gästen. Wir können das wirklich die Leute mit einbeziehen, die dürfen dann eben auch mal ein Gewicht einlegen, die können mal wirklich sehen, wie man gearbeitet hat im Dunkeln und so weiter. Und da sind die Leute eigentlich bisher immer sehr begeistert gewesen. Und wenn man nach der Führung einen Applaus kriegt, dann macht die Arbeit natürlich auch Spaß.
Über diese Unterstützung sind Sie sicher als Museumskustodin sehr froh, Frau Mehl.
Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh, denn ich habe früher hier in der Filmfabrik nicht gearbeitet. Und es ist immer noch was anderes, wenn es Menschen gibt, die unseren Besuchern erzählen, so und so war es früher hier, ich habe das selber miterlebt. Das ist ganz einfach authentischer.
Ich nutze die Gelegenheit, dass ich jetzt hier in einem, ja, wie gesagt, einem der größten ehemaligen Frauenbetriebe der DDR war, nochmal einen Exkurs zu unternehmen in Richtung Rolle der Frau in der DDR? Wie stand es nun tatsächlich mit der Gleichstellung, mit der Gleichberechtigung?
Frauen in Führungspositionen. Vor 1945 hatte ich ja schon erwähnt, dass es hier überhaupt keine Frau in Führungsposition gegeben hat. Die wurden alle nur in der manuellen Produktion eingesetzt. Zu DDR-Zeiten hat sich das dann geändert. In der Filmfabrik gab es von 1975 bis 1990 eine Frau, die als Generaldirektorin der Filmfabrik Wolfen vorgestellt gewesen ist. Das war die Frau Dr. Jäger. Aber es gab noch weitere Führungspositionen. Hier eine Statistik von Dezember 1981. Und zwar gab es neben dieser Generaldirektorin noch eine Fachdirektorin, 5 Hauptabteilungs- bzw. Betriebsleiterinnen, 14 Abteilungsleiterinnen, 198 Abschnittsleiterinnen und 91 Schichtleiterinnen bzw. Meisterinnen.
Und Frau Plohmann wollte noch was ergänzen?
Ja, ich kannte zum Beispiel die Sozialdirektorin, die Frau Schütze. Da hatte ich nämlich nachher mein Praktikum, als ich Industriekauffrau gelernt habe. Die hat ja dann später in der Betriebskrankenkasse gearbeitet. Für die Berufsbildung war Carla König zuständig. Und natürlich Generaldirektorin, wie die Frau Mehl gesagt hat, war dann Brunhilde Jäger, Dr. Brunhilde Jäger. Sie hat eigentlich den Job nur gemacht, weil es kein Mann machen wollte. Das heißt, 1970 bis 1975 war die Filmfabrik in der Krise. Wir haben produziert wie in den 60er Jahren. Das heißt, 6 Forschungsdirektoren haben sich abgewechselt. Keiner wollte es machen. Und da kam dann von der Parteischule von Moskau die Frau Dr. Jäger und die war dann bis 1990 Generaldirektorin. Das heißt, sie war Generaldirektorin vom Kombinat. Das war ja nicht nur Wolfen Filmfabrik, sondern dazu gehörte auch das Gelatinewerk in Kalbe, die Magnetfabrik in Dessau, die Fotopapierwerke Wernigerode sowie Fotochemische Werke Berlin, Fotopapierwerke Dresden, Orvoplast in Schmölln und natürlich unser Stammbetrieb hier in Wolfen, die Filmfabrik. Und wie ich das schon aufgezählt habe, wenn man so viele Betriebe betreuen muss, so viele Wochentage gibt es nicht. Das heißt, sie war auch ständig unterwegs. Wenn irgendwo eine Havarie war, musste sie hin. Hinzu hat natürlich zu DDR-Zeit nicht nur die Regierung bestimmt, sondern wir wurden ja geleitet von der Partei. Also musste das auch alles mit der Parteileitung zusätzlich noch abgestimmt werden. Da kann man sich vorstellen, wie die Frau ihr Familienleben hinten ranstellen musste. Das war ihre Familie, die Filmfabrik. Und deswegen gab es in der hohen Position auch nicht so viele Direktoren, sondern das waren Männer, weil man konnte keine Familie nebenbei haben.
Es wurde ja auch, wie man es damals nannte, Kaderarbeit, ja, geleistet, dass also versucht wurde, Frauen auch zu überzeugen, da entsprechende Studien darüber aufzunehmen, um meinetwegen sich vorzuqualifizieren zu Meisterinnen, zu Abteilungsleiterinnen. Da fällt mir das Stichwort Frauen-Sonderstudium ein. Frau Mehl, können Sie dazu noch etwas erzählen?
Man hat versucht, Frauen auch wirklich in höhere Positionen zu bringen, um ganz einfach auch eine vorgegebene Quote zu erreichen. Das wurde zu DDR-Zeiten auch gemacht, dass doch so und so viele Frauen in höheren Positionen sein sollten. Und da wurden gerade bei dem Frauensonderstudium vorrangig Frauen genommen mit Kindern, die verheiratet gewesen sind. Und die haben dann auch sehr viele Vergünstigungen bekommen. Also die haben zum Beispiel mal eine Woche oder 14 Tage frei bekommen, um sich ihren Studien zu widmen, wurden in die Tagschicht hineingesetzt. Und deswegen haben es auch viele Frauen ganz gerne gemacht, wenn sie zum Beispiel in 3 Schichten gearbeitet haben oder in 2 Schichten, haben sie gerne ein Studium aufgenommen. Dort konnten sie dann in Tagschicht arbeiten, hatten dann für die Studienzeit auch frei und haben so im Grunde genommen, obwohl sie nebenbei in Anführungsstriche studiert haben, konnten sie sich dann auch ihrer Familie besser widmen, als wenn sie jetzt durchgängig nur in 3 Schichten gearbeitet haben.
Mich würde noch interessieren, Frau Gietz, Sie sagten Technikbereich. Wie war es denn da eigentlich mit dem Anteil der Frauen an dem Technikberuf?
Also wenn ich Ich habe nicht so großen Einfluss gehabt auf die anderen Betriebe. Aber wenn ich unsere Werkstatt angeguckt habe, wir waren ein reichliches Drittel bis fast die Hälfte Frauen. Andere waren Männer. Wir sind gut damit gefahren. Natürlich war es, wenn die Kinder krank waren oder das Babyjahr kam, nicht so ideal. Aber dadurch, dass jeder einen bestimmten Bereich hatte, was er hergestellt hat, es war immer sein Arbeitsplatz. Er hat nur seine Arbeit gemacht. Die anderen haben nicht auf seine Arbeit gewartet. War das alles im Prinzip machbar? Die Leistung für die ganze Brigade war natürlich immer da. Musste mit erreicht werden. War aber fast immer möglich und man hat das eigentlich auch gepackt. Und Zusatz dazu, man hat aber für das Babyjahr, was man angesprochen hat, auch immer die Garantie gehabt, wenn ich wiederkomme, mein Arbeitsplatz ist gesichert. Was heute auch nicht mehr ist.
Juristisch und gesetzlich schon, aber in der Praxis
sieht das ganz anders.
Gibt es da andere Wege, gibt es da Mittel und Wege, auch wie man das unter Umständen, obwohl ich denke auch, die demografische Entwicklung führt auch dazu, dass ein Unternehmen, das, wie man so schön sagt, neudeutsch mehr darauf auf die Work-Life-Balance geachtet wird, beziehungsweise dass gerade die jungen Frauen sehr relativ häufig sehr eindeutige Forderungen stellen, was an den Job oder an den jeweiligen Arbeitgeber, um zu sagen, also wenn ich das mache, dann ist aber das eine oder andere. Und ich hoffe jetzt einfach mal, für die Entwicklung der beruflichen Chancen von Frauen, dass das bei den Unternehmern jetzt auch, Unternehmerinnen genauso, ankommt, dass man tatsächlich sehen muss, dass das zueinander passen sollte, eben wie mit dem Anpassen an Schichten, an Schichtarbeit oder Tagschichten, ja. Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten. Da ist einiges in Bewegung gekommen und ich drücke allen Frauen die Daumen, dass sie da noch mehr erreichen in Zukunft.
Es wäre wichtig, dass es so läuft.
Frau Mehl arbeitet auch an einer Fotochronik oder einer Fotosammlung. In dem Zusammenhang hat sie mir auch ein Skript zugearbeitet und da bin ich auf einen anderen Aspekt noch gestoßen. Wir haben die ganze Zeit von der Arbeit geredet. Ich denke, zu den sozialen Leistungen gehörte hier in der Filmfabrik oder auch im Kombinat, aber auch die kulturelle Seite, also die Freizeitseite, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe da irgendwas von Kulturpalast oder wie auch immer gelesen. Und vor allen Dingen, worauf ich jetzt zuerst hinaus will, ist, dass ich auch gelesen habe, dass es ein Foto existiert von einer Frauenfußballmannschaft, die es hier im Betrieb gab. Und da, ja, tatsächlich, es gibt ein Foto, das haben Sie untertitelt mit Frauenfußballmannschaft des Kombinates MS Rohfilm von 1971 in Wolfen dann aufgenommen. Vorhin davon gesprochen, es gab eine Wäscherei, es gab die Einkaufsmöglichkeiten gleich in der Nähe, damit es kurze Wege sind. Frau Mehl hatte auch notiert, dass es einen Mutti-Bus gab. Das ist etwas, was ich vielleicht jetzt an der Stelle gleich einfach nochmal nachfragen möchte, was das eigentlich, was man sich darunter vorstellen muss.
Genau, hier in Wolfen gab es einen Mutti-Bus und zwar fuhr der von Wolfen Nord bis in die Damaschke-Straße, also unweit von der Filmfabrik entfernt. Und dort konnten ganz einfach die Muttis mit ihren Kindern mitfahren und die Kinder dann in die Kinderkrippe bzw. in den Kindergarten bringen. War speziell also nur reserviert für die Muttis mit ihren Kindern.
Kultur, Thema, Stichwort Kultur.
Also in 063 im Theater, da war ja zum Wochenende immer die Tanzveranstaltung. Da haben sich eben auch manche zukünftigen Ehen geschlossen. Dann gab es ganz berühmt das Filmballett. Das Filmballett existiert ja heute auch noch. Ja, dann es wurde schon in den Anfangsjahren ein Schwimmbad gebaut. Dann zu DDR-Zeiten wurde das erweitert mit einem Schwimmbecken für Wettkämpfe. Dann das Jahnstadion. Wir hatten ein Kino. Also für die kulturellen Veranstaltungen wurde schon sehr viel getan. Und manche Künstler, die vielleicht nur in Berlin oder Leipzig aufgetreten sind zu DDR-Zeiten, die hat man wirklich auch hier in die Filme geholt.
Wie vor geht's vielleicht?
Ja, zur Kultur. Es wurde, wie gesagt, viel angeboten, was Frau Blom jetzt schon erwähnt hat. Und dann wurden auch im Betrieb selber viel getan für die Kultur. Es wurden in den, muss ich aber dazu sagen, Anfangsjahren viel Fahrten unternommen von den Brigaden. Mehr oder minder fast die ganze DDR. Dann gab es, wie heute manchmal abfällig bewertet wurde, die vielen Frauentagsveranstaltungen. Die wurden angeblich das ganze Jahr gefeiert, aber so schlimm war es nicht. Es war eigentlich bloß immer eine, die jede Werkstatt gemacht hat. Und dann gab es halt noch innerhalb der Werkstätten die Brigadeamte, wo den Familienangehörigen mitkonnten. Da wurde in 063 groß gefeiert, war man schön an die Lehne. Und das hat halt auch geholfen, dass das Verhältnis innerhalb der Kollegen eigentlich gut war. Konnte man nicht meckern. Sicher, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das hat in vielen Dingen auch die ganze Arbeit ein bisschen aufgelockert. Konnte man nicht meckern. Würde heute manchmal gut tun, wenn man in manchen Betrieben sowas noch angeboten wäre.
Da kann ich auch nur zustimmen. Ich habe ja in verschiedenen Bereichen gearbeitet, im Dreischichtsystem, wo nur Frauen gearbeitet haben. Es war immer wunderbar, es war kein Stress, es war manchmal richtig Familie. Man hat sich untereinander geholfen, weil zu DDR-Zeiten hat eben auch Beziehungen gezählt. Das heißt, einer das besorgt, der andere das und dann wurde getauscht. Oder man hat sich gegenseitig handwerklich geholfen, auch privat.
Frau Gietz gab mir aber ein schönes Stichwort, Brigade, Brigade feiern. Es gibt, darum möchte ich Sie darauf hinweisen, einen sehr informativen Beitrag des MDRs von 2014, der auf YouTube nachgeschaut werden kann, wo es um, wie gesagt, Brigade Glück, Brigade feiern, die Entwicklung hier in der Fabrik ging, aber auch ein weiteres weniger schönes Thema thematisiert, nämlich Zwangsarbeit, dass seit den 70er Jahren Gefangene, wie zum Beispiel auch politische Gefangene, Republikflüchtlinge, aber auch Kleinkriminelle und auch Prostituierte, die sogenannten Bordsteinschwalben aus der Leipziger Messezeit zum Beispiel, hier im Betrieb zur Arbeit, ja, was heißt gezwungen, das weiß ich nicht, also ob es eine Arbeits- oder Erziehungsmaßnahme auch sein sollte, aber tatsächlich eben unter zum Teil sehr strengen, oder wie dort geschildert wird, sehr strengen Auflagen und auch sehr oder weniger schönen Arbeitsbedingungen, die, wie gesagt, zum Arbeiten gezwungen wurden. Dieses Thema soll, dieser Bereich soll jetzt nicht unter den Teppich gekehrt werden. Wir sprachen vorhin auch schon mal über Frauen als Opfer und TäterInnen. Oder Täterinnen in dem Fall, der dort nachzusehen ist, aber eben auch dieses Thema Brigade Glück, Brigade feiern und so weiter. Diesen Beitrag, der kann abgerufen werden auf YouTube und damit es ganz einfach geht, finden Sie ihn auch unter frauenorte.net bei dem jeweiligen, bei der Seite zum Industrie- und Filmmuseum Wolfen. Das würde ich jetzt auch jetzt mal so stehen lassen als Abschluss für diese Runde, dass ich mich ganz, ganz herzlich bedanken möchte, noch einmal bei meinen Gesprächspartnerinnen, der Frau Mehl von Seiten des Industrie- und Filmmuseums, Frau Blomann, die jetzt ja wieder hier zu tun, beruflich zu tun hat, und auch Frau Gietz, die in ihrem wohlverdienten Ruhestand trotzdem die Zeit gefunden hat oder investiert hat, aus ihrem Leben zu erzählen. Wie gesagt, auch sehr persönliche Einblicke gegeben hat, was ich besonders schätze. Und ich denke, dass oder diese Runde, dieses Gespräch entspricht sehr gut dem Projektziel von Frauenorte, denn es sollen Frauengeschichten bekannter und erlebbarer gemacht werden, anschauen. Und es dann auch später hier wieder die Möglichkeit gibt, eine Führung speziell zum Frauenthema hier durchzuführen, Frau Blumann.
Ja, sehr gerne.
Wie muss man sich dann aber vorstellen, also wie stellt man sich so eine Führung dann vor? Wie lange dauert das?
Naja, wir machen das, also ich habe das ja schon mal gemacht. Das heißt, ein bisschen mehr Zeit brauche ich da schon auch. Ich zeige dann auch Bilder, wie die Leute gearbeitet haben oder auch wo die Generaldirektorin drauf ist oder die Ferienheime und so weiter. Sage ein bisschen was ein Frauenort ist und so weiter. Und dann innerhalb der Führung geht man natürlich dann an jeden Arbeitsplatz nochmal drauf ein, wie die Frauen dort gearbeitet haben und lasse dann auch mal eine Filmbahnrolle hochheben, damit man wirklich eine Vorstellung hat, wie schwer die Arbeit war. Und wie die Streichschichten aussahen, dass das wirklich hier rund um die Uhr war.
Ich möchte aber noch auf ein weiteres Buch hinweisen, was Sie auch oder wozu Sie auch nachlesen können auf unserer Homepage. Es gibt ein Buch von Angelika Benck und Ruth Westerwelle herausgegeben, nennt sich Die Frauen von Orwo und beinhaltet 13 Lebensbilder, ist im Kiepenheuer Verlag erschienen, in der ersten Auflage 95. ISBN-Angaben und so weiter finden Sie dann auf der Homepage zum Nachlesen. Aber mir wurde auch gesagt, das ist hier im Museum auch käuflich erwerbbar. Also wie gesagt, eine herzliche Einladung, sich das Industrie- und Filmmuseum in Wolfen dann wieder anzuschauen, sobald es im neuen Glanz erstrahlt. Ich würde Ihnen noch ganz persönlich einen Tipp mit auf den Weg geben. Verbinden Sie doch den Besuch im Industrie- und Filmmuseum in Wolfen dann noch mit einem Ausflug an die nahegelegene Bittnerfelder Gotsche und genießen Sie dort besonders einen schönen Sommer- oder Frühlings- oder Sommertag, wenn Sie mal zurückschauen, wie es gewesen sein muss, wenn man im Dunkeln und bei Kälte oder Wärme durcharbeiten muss. Ich glaube, dann kann man ein bisschen mehr noch den Sommertag genießen. Damit möchte ich dieses Gespräch an dieser Stelle schließen. Bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei meinen Gesprächspartnerinnen und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
Wir bedanken uns auch.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte erzählen Geschichten.
Lassen wir das jetzt hier mal mit den Büroaufnahmen, deswegen auch der Hall. Und ich bitte auch die Klopfgeräusche zu entschuldigen. Hier sind schon Bauarbeiten im Gange. Ich hoffe, es war nicht allzu störend. Und jetzt habe ich noch das interessante Angebot, mir vor Ort nochmal einen Einblick zu verschaffen.
Das hier ist im Prinzip die Aufarbeitung, wo unser Film, der im ersten nur als Band hergestellt wird, perforiert wird, damit er in der Kamera nachher weiter transportiert wird. Und wir als Frauen hatten in der mechanischen Werkstatt die ehrenvolle Aufgabe, diese Matrize, die hier unten eingebaut ist an der Perforiermaschine, besteht aus zwei Teilen. Unterteil wird immer wieder benutzt und das Oberteil, was hier zu sehen ist, kann man jetzt schlecht erkennen, wurde jedes Mal neu angefertigt. Das, wenn der Film transportiert wird, werden hier in diesem Film mit diesen Stempeln Löcher eingestanzt und die Matrize unten arbeitet sich dadurch ab. Und nach einer bestimmten Zeit waren die Löcher dann nicht mehr scharf, die wurden dann abgebaut und wir Frauen haben dann diese Matrizen ständig neu hergestellt. Da gab es ein Stück Metall, ohne was, ohne alles, das wurde gefeilt, gebohrt, justiert und dann hier wieder aufgebaut und dann kam es wieder in der Maschine und dann ging es wieder davon. Und wenn wir Glück hatten, kam sie am nächsten Tag wieder, da war sie schon wieder abgearbeitet. Das war unsere Arbeit. Wir haben, wie gesagt, Dachschicht gemacht. War eine schöne Arbeit. Manchmal sehr schmutzig, aber wie gesagt, das ist halt, Arbeit ist nie sauber. Und hat Spaß gemacht.
Und können wir das auch mal hören, wie sich das anhört? Ja. Unter welchen?
Kommen Sie mal hier rüber, dann sehen Sie das besser. Wie gesagt, hier wird die volle Rolle eingespannt, läuft dann hier rüber. Und so hört sich das an. Hier ist eine Maschine im Prinzip so wie die andere. Das ist nicht so. Und wie gesagt, wir haben ja nur zugearbeitet.
Sagen Sie ruhig nochmal.
Ja, das ist die Begießmaschine. Hier wurde 1936 der erste moderne Farbfilm der Welt, der Agfa Color Neufilm, hergestellt. Und auf diesen Film wurde zum Beispiel dann auch dieser abendfüllende Spielfilm Frauen sind doch bessere Diplomaten gedreht von der UFA. Emma, auch im Dunkeln, und das war auch ein typischer Frauenarbeitsplatz. Hier hing also die Filmbahn zum Trocknen, bewegte sich langsam nach vorne und hier hat man dann die Gewichte eingehangen, damit die Filmbahn straff nach unten hing. Durfte nicht hier dran fassen, sondern nur, also nicht auf den Film drauf fassen, weil man sonst Fingerabdrücke gehabt hat, sondern nur an der Seite, das ist dann so ein durchsichtiger Streifen. Und hier hat man die Pappen eingelegt, sodass der Film nicht aneinander klebte. Und das bei einer Temperatur von 6 bis 8 Grad und unter Grünlichtbedingungen. Und diese Gewichte können auch mal Besucher in die Hand nehmen und auch selbst mal einlegen.
Und danach wurde es dann geschnitten und dann perforiert,
genau, also ja? Der Film lief dann durch die sogenannte Trockenhänge. Das hat hier an der Maschine ungefähr eine Stunde gedauert. Wurde auf eine große Rolle aufgewickelt. Da waren 300 bzw. 600 Meter Film auf dieser Rolle. Wurde in die Filmschneidemaschine hineingelegt. Dort wurden dann diese typischen 35 mm Streifen geschnitten. Und diese 35 mm Streifen kamen dann in die Perforiermaschine, wurden die Löcher eingestanzt, die zum Transport des Films im Fotoapparat oder auch im Filmprojektor notwendig sind. Dann wurde, wenn es jetzt ein Fotofilm werden sollte, der Film noch in die entsprechenden Längen geschnitten. Also da gab es ja Filme mit 12 Bilder, mit 24 Bilder oder mit 36 Bilder. Oder wenn es eben halt ein Kinofilm werden sollte, dann diese Filmrollen. Und dann anschließend noch verpackt und dann war der Film fertig.
Das heißt, die Konfektionierung, also die Endverpackung und so weiter, ist dann auch alles hier im Haus nochmal von fleißigen Frauenhänden verstanden?
Also hier im Haus nicht. Hier in dem Bereich hat man früher, also in der B-Gießerei, hat man früher die Emulsion, also die lichtempfindliche Schicht, begussfähig gemacht im Schmelzraum. Und dann an der Begießmaschine aufgetragen auf die Unterlage, das ist so eine durchsichtige Folie, getrocknet und aufgewickelt. Der Bereich wurde hier in den jetzigen Museumsgebäude gemacht. Die Filmaufarbeitung bzw. auch die Herstellung der Unterlage, das geschah in anderen Bereichen. Also Filmaufarbeitung waren verschiedene Gebäude, die Gießerei, wo man die Filmunterlage hergestellt hat, da gab es auch mehrere Gießereien, das waren spezielle Gebäude, also das war separat. Hier im Museum kann man aber den vollständigen Produktionsprozess von der Herstellung der Unterlage bis zum Verpacken des Films sich ansehen.
Also, ja genau, also erläutern möchte ich dazu sagen, also man kann hier im Museum, dem Industrie- und Filmmuseum Wolfen, eine Menge sich anschauen über die Arbeitsbereiche. Den damals dort tätigen Frauen kann man stellvertretend begegnen, nämlich vor dem Rathaus, vor dem Wolfner Rathaus. Da steht eine Plastik. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Oder wen soll die darstellen?
Die Plastik stellt eine Chemiefacharbeiterin dar. Und zwar ist das eine Bronzestatue, modelliert von Gerhard Markwald 1964. Und das Modell war Magdalena Brandl aus der Filmfabrik.
Ob es dazu damals eigentlich ein Casting und so weiter gab, das ist leider momentan oder wahrscheinlich für immer nicht unbedingt nachvollziehbar. Es sei denn, die Maria Brandl meldet sich bei uns. Wie sind Sie denn eigentlich hierher gekommen?
Ja, ich habe Museologie in Leipzig studiert und 1997 wurde dann eine Stelle ausgeschrieben, haben eine Museologin gesucht und da habe ich mich beworben und habe die Stelle bekommen.
Und seitdem ununterbrochen hier?
Und seitdem arbeite ich hier, genau.
Und das macht Ihnen Spaß?
Das macht mir sehr viel Spaß, weil man hier in dem Museum alles machen kann. Also Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit, Führung, aber auch Magazinarbeit. Also es ist nicht nur auf einen Bereich begrenzt, sondern im Grunde genommen die ganze Palette von Museumsarbeit.
Einen Mann der ersten Stunde haben wir jetzt gerade vergessen zu erwähnen, Ihren Chef, ja, den Herrn Holz als Museumsleiter. Denn auf einem Foto als Untertitel habe ich gefunden, dass er ja damals tatsächlich den Frauenort mit eingeweiht hat.
Genau, der Herr Holz ist der Mann der ersten Stunde. Momentan nicht mehr Museumsleiter, weil er jetzt Kulturamtsleiter ist. Und die Museumsleiterstelle wurde vor ein paar Wochen ausgeschrieben. Das heißt, wir bekommen demnächst einen neuen Chef oder eine neue Chefin.
Dafür drücke ich den Daumen, dass es auf jeden Fall Expertin oder eine Experte ist, mit dem Sie auch weiterhin so gut zusammenarbeiten können.
Das wünschen wir uns auch.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.